Hallo und herzlich willkommen bei B2BKR, der Talk. Heute mit Folge 11. Wir widmen uns dem Barbecue. 2 Jahre habe ich draußen gekocht. 2 Jahre stand ich bei Wind und Wetter draußen. Für mich gab es nichts Schöneres, als den Smoker zu sehen, der im Schnee vergraben ist und oben der Rauch rauskam. Tatsächlich war es wirklich so, das ist nicht irgendwie jetzt erfunden, sondern ich habe das wirklich jedes Mal aufs Neue gefeiert, wenn ich im Schnee stand und der Schnee dann langsam vom Grill runtergeschmolzen ist, nachdem da drin Feuer war. War für mich was ganz Besonderes und habe ich auch liebend gerne gemacht. Warum widmet man sich eigentlich dem Barbecue? Barbecue ist ein Thema, was in den letzten Jahren immer aktueller wurde und immer mehr ins Licht der Menschen sozusagen gerückt ist. Es wird richtig gehypt, es kamen zigtausend Kanäle raus, es gibt Barbecue-Podcasts und so weiter. Ja, ich mache jetzt auch einen. Tatsächlich mache ich den aber auch, weil es mir eben eine Zeit lang und immer noch ziemlich viel bedeutet hat und immer noch bedeutet, dieses Barbecue-Machen zu bereiten. Was ist eigentlich Barbecue? Barbecue ist zu unterscheiden, denke ich mal, in Low and Slow. Das ist das, was man unter dem klassischen Barbecue versteht, was man auch im amerikanischen eher, denke ich, als Barbecue versteht. Und das Hot and Fast, also eher das direkte Grillen oder Flachgrillen auch genannt. Ja. Low and Slow, also lange Zeit auf niedrigen Temperaturen Sachen zubereiten und garen lassen. Dann im Normalfall wird es dann auch noch geräuchert. Bevor wir uns so ein bisschen daran machen, mit dem Barbecue an sich so drüber zu reden, was es da alles so gibt an Zubereitungsarten. Da gibt es im Amerikanischen die heilige Dreifaltigkeit, die man eigentlich gegrillt haben sollte. Schauen wir uns noch ein bisschen an und beschäftigen uns mit der Frage, welcher Grill ist eigentlich der richtige? Da gibt es viele Grills auf dem Markt. Ich habe auch gerade letztens in der Gruppe mit Freunden wurde die Frage gestellt, ich will mir einen Grill kaufen, wie viel sollte der kosten für das und das und das? Also was sollte der so können und wie viel sollte der kosten? Jetzt ist natürlich erstmal die Frage, an der sich auch viele Geister scheiden, was will man haben? Holzkohle oder Gas? Das ist so das Erste. Oder ganz schlimm, in Anführungsstrichen, Elektro. Weil wenn man Elektrogriller wird, dann kann man eigentlich in den ganzen Grillforen sich gleich einen Galgen bauen und sich dran aufknüpfen, weil das geht ja gar nicht. Ist jetzt nur ein Spaß. Es gibt Elektrogrills tatsächlich. Von Weber gibt es auch einen und so weiter, wo man sagen muss, dass die durchaus berechtigt sind. Ja, wenn man in einem Mietshaus wohnt oder sowas, mit einem Balkon, dann muss man eben auf einen Elektrogrill umsteigen und da kann man auch sehr, sehr gute Ergebnisse erzielen. Wenn es jetzt nicht der klassische Elektrogrill ist, den wahrscheinlich jeder schon mal zu Hause hatte. Das hat nicht so viel mit Grillen zu tun, was da an Power rumkommt. Das ist eigentlich eher eine Qual. Naja, wenn man jetzt sich entschieden hat, Gas oder Holzkohle, dann würde man entsprechend sich den Modellen widmen. Und ich habe mir jetzt mal Holzkohlemodelle hier heute rausgesucht, über die ich ein bisschen mit euch reden möchte. Und zwar gibt es da zum einen ganz klassisch, was eigentlich jeder kennt inzwischen, der Kugelgrill. Der Kugelgrill ist so die Einstiegsdroge, denke ich, für alle, die sich mit dem Thema Grillen dann irgendwann länger beschäftigen wollen. Dann gibt es noch solche Wörter wie den Kamado-Grill, dann gibt es sowas wie ein Water-Smoker, dann gibt es die klassische Lok- oder auch Pellet-Grills. All das sind Begriffe, über die wir jetzt noch ein bisschen reden werden und ein bisschen Informationen dazu ich euch preisgeben werde, wie ich mit den Sachen entsprechend auch konfrontiert wurde und welche ich da gut finde, was da die Pros und Kontras sind. Vielleicht hilft es ja jemandem, wenn er das hört, sich dann auch mal zu entscheiden. Welche Grills hatte ich oder habe ich? Ich habe einen Kugelgrill, ich habe einen Watersmoker, ich hatte einen selbstgebauten Kamado-Grill, ich habe einen Kamado-Grill, aber nur einen kleinen. Und dann hatte ich noch eine Feuerschale, die umfunktioniert werden konnte zu dem Flachgrill. Und war's das? Ja, okay, dann halt noch andere Dinge, die zum Grill eigentlich so dazugehören. Was hatte ich zuerst? Zuallererst hatte ich tatsächlich den Kugelgrill, weil das die Einstiegsdroge letztendlich ist. Mit dem Kugelgrill kann ich schon verdammt viel machen. Durch die Konvektionshitze, die aufsteigt am Deckel und eben das Gargut umströmt, kann ich extremst viel arbeiten mit dem Kugelgrill. Ich kann mir auch verschiedene Zonen machen, direkten und indirekten Bereich, kann auch einen direkten und einen weniger direkten, also mit weniger Kohle und so weiter drunter schaffen. All das ist möglich im Kugelgrill und deswegen ist der Kugelgrill auch so die Einstiegsdroge. Und wenn ich den Kugelgrill auch richtig aufbaue und befeuere, dann kann ich auch Longjobs, also diese Slow and Slow darauf machen. Da ist es dann wiederum nur eine Frage der Technik. Nicht jetzt von Technik, die ich kaufen muss, irgendwie Computertechnik, sondern wie ich das Ganze aufbauen muss, damit ich sowas entsprechend grillen kann. Wenn ich mir nun Gedanken darüber gemacht habe, mit welcher Technik ich herangehen möchte an den Longjob, dann ist es auf dem Kugelgrill eigentlich auch kein Hexenwerk mehr. Jetzt für so ein Low and Slow oder halt einen Longjob würde man zum Beispiel einen Minion-Ring bauen. Da legt man Kohlebriketts wie so eine Schlange im Grill aus und da macht man die Schlange nicht nur mit einer Spur, sondern macht man zwei Spuren und noch eine Kohle obendrauf und da kann man kann auch zwei Kohlen obendrauf legen, je nachdem wie lang der Ring erhalten soll und da kann man dann auch wirklich die Weberkugel oder den normalen Kugelgrill, ohne jetzt irgendeinen Namen nennen zu müssen, kann man dann auch ewig lang befeuern. Also man kann das, wenn man den Ring gut baut und dann kann man auch immer wieder anlegen, wenn man merkt, dass der jetzt zu Ende geht, ist das überhaupt kein Problem, den 18, 29 Stunden zu befeuern. Ist gar kein Problem, habe ich alles schon gemacht. Man muss dann nur irgendwann sich überlegen, ob man darauf noch so groß Bock hat, jedes Mal halt dieses Aufbauen von dem Ring und so weiter und so fort. Denn das ist dann der Grund, warum man irgendwann dann wahrscheinlich von der Kugel auf einen anderen Grill wechseln wird. Deswegen Kugelgrill-Einstiegsdroge. Die führt dazu, dass man halt so seine ersten Erfolge damit hat und darum experimentieren kann, auch noch für einen schmalen Taler. Ne? Und dann wird man vielleicht auch wirklich angefixt, wenn man Spaß an der Sache hat. Und dann hat man irgendwann vielleicht aber auch keinen Bock mehr, mitten in der Nacht rauszurennen und zu gucken, ob denn der Ring schon durch ist oder nicht und ob ich den Ring anbauen muss oder nicht. Und deswegen steigt man dann vielleicht irgendwann auf ein anderes Grillgerät um. Aber was kann man jetzt noch mit dem Kugelgrill noch machen? Also was für Möglichkeiten habe ich noch? Also ich kann jetzt natürlich so einen Minion-Ring bauen. Ich kann es aber auch sein lassen und mir Einsätze kaufen. Jetzt gibt es für den Kugelgrill verschiedenste Einsätze. Da gab es zu meiner Zeit den Smokinator, womit ich einfach, das sind zwei Bleche eigentlich, die ich da reinstecke in den Kugelgrill und dann hat es in dem einen Blech eine Aussparung und in diese Aussparung kommt dann eine DIN-Schüssel rein, die dann Wasser trägt und dann habe ich aus der Kugel habe ich dann einen wunderbaren Smoker gemacht. Smokinator hatte den Vorteil, man muss keinen Minion-Ring machen, sondern man kippt die Kohlen einfach nur noch in dieses Blech da hinein und dann gibt man ein paar oben drauf und dann zünden die automatisch durch wie so ein Minion-Ring. Heißt also, ich muss nicht mehr den Ring bauen und ich habe durch die Bleche habe ich auch noch wirklich eine Absonderung der Hitze, also dass die Hitze auch nicht wirklich in diesen indirekten Bereich dann voll rein donnert und mir das Grillgut dann vielleicht noch irgendwie an irgendeiner Stelle schwärzer werden lässt, als es soll. Ja, hatte ich den Smokinator? Ich fand beim Smokinator das Problem damals, ich konnte mit meiner Kugel tatsächlich nie so gut die Temperatur steuern. Habe ich ein bisschen weiter aufgemacht, die Öffnungen, als ich eigentlich wollte. Dann ist er mir zu arg nach oben abgehauen, auch trotz Wasser. Irgendwie war die Feinsteuerung nicht so gut möglich. Ich weiß nicht, ob es daran lag, dass mir ein Freund die Bleche selbst gebaut hat. Vielen Dank, Thomas, das war grandios. Ich will da auch keinerlei Schuld geben. Oder ob es irgendwie an meiner Unfähigkeit lag oder. Falsche Kohlen können es auch gewesen sein, spielt viel da rein. Ne? Also ich habe mit dem nie so die konstanten Hitzen erzeugt, die ich eigentlich bei einem Minion-Ring da bekommen hatte. Aber es gab durchaus Leute auch in Grillforen, wie zum Beispiel dem Grillsportverein, die da überhaupt keine Probleme mit hatten und auf den Smokinator komplett gesetzt haben. Und dann gab es jetzt dann auch Weiterentwicklungen des Smokinators. Da wurde das dann nicht mehr aus zwei zusammensteckbaren Blechen gemacht, sondern das war dann ein ganzer Edelstahleinsatz, was auch immer, den man gebaut hatte. Und da hat man auch das Wasserreservoir viel, viel größer gemacht. Das kam dann irgendwie, habe ich das noch gesehen, hat jemand in den Staaten das entwickelt und konnte man dann da auch entsprechend kaufen. Das Teil habe ich leider nie probiert. Sah für mich ein bisschen sinnvoller aus von der Gestaltung und hat auch wesentlich mehr Wasser gefasst als jetzt ein Smokinator, weil da war beim Smokinator bei mir nur die kleinste Dienenschüssel da drin. Und da musste man ja andauernd Wasser nachgießen, und damit die Temperatur nicht nach oben abhaut. Und das ist natürlich auch sehr, sehr, sehr störend. Jetzt gibt es dann aber nicht nur Einsätze zum Smoken, sondern es gibt auch Einsätze von den verschiedensten Kugelgrillherstellern für die Roste. Also da gibt es dann das Sear Grate oder ein Einsatz für einen Wok oder ein Einsatz für einen Dutch Oven oder. Und auch ganz neu ist zum Beispiel hin die Entwicklung zu sogenannten Barbecue Discs. Also, was sind das? Das sind einfach Edelstahlscheiben mit sehr dickem Material, und dann macht man in der Mitte vom Kugelgrill dann entsprechend ein Feuer mit richtigem Holz, also nicht mit Briketts. Und dann habe ich also da um den Grill herum die komplette Fläche bis halt auf die Mitte, wo dann die Luft zirkuliert und das Feuer eben nach oben kommt, wo ich dann direkt eigentlich grillen kann, aber halt nicht über einem Rost, sondern auf einer Platte. Ja, also dann ist das Ganze eigentlich wie eine Plancha. Es gibt Plancha, es gibt Griddle Blades, es gibt einfach eigentlich alles. Und das ist natürlich auch dem geschuldet, dass in diesem Barbecue inzwischen richtig viel Kohle drin steckt, was sich alle Hersteller zunutze machen. Und natürlich auch Podcastler wie Blogger und so weiter, die damit ihr Geld inzwischen verdienen. Was natürlich berechtigt ist. Ich meine, ich habe damals, als ich angefangen hatte mit Barbecue, habe ich auch die Idee gehabt, tatsächlich, dass ich da hätte Videos draus machen sollen. Und es war zu einem Zeitpunkt, wo ich auch nur zwei, drei andere in Deutschland noch kannte. Barbecue-Blogs, und ich habe mitgekriegt, eine Gruppe, die jetzt mit am größten ist, habe ich damals auch heranwachsen sehen, in Videoform natürlich nur, wo ich mir immer nur gedacht habe, verdammt nochmal, hättest du deine Idee doch auch verfolgt, dann würdest du jetzt vielleicht auch damit Geld verdienen können, aber ich habe es halt nicht gemacht, weil ich damals noch andere Dinge zu tun hatte im Leben und das natürlich mal wieder nicht in Angriff genommen hatte. Aber ja, Die Herrschaften, die haben alles richtig gemacht und ich gönne es denen und die machen das auch gut und machen einen guten Job. Ja, also der Kugelgrill, die Einstiegsdroge. Danach kam bei mir tatsächlich die Entscheidung, was nehme ich jetzt als nächstes? Was nehme ich als nächstes? Und bei mir kam dann die Entscheidung und die bereue ich im Nachhinein ein bisschen. Hätte ich heute definitiv anders gemacht. Bei mir kam dann die Entscheidung zum Watersmoker. Der Watersmoker ist nicht schlecht, das will ich nicht sagen, aber wenn ich das Wissen, was ich heute habe, damals gehabt hätte, hätte ich mir sofort einen Kamado-Grill gekauft. Warum Kamado, erkläre ich euch nachher. Aber ich hätte mir sofort einen Kamado geholt. Ich habe mir dann halt einen Watersmoker geholt. Jetzt nicht von der riesengroßen bekannten Marke, sondern von einer australischen Marke, die inzwischen auch bekannt oder damals bekannt war. Ich glaube, die haben inzwischen das Geschäft eingestellt oder wurden aufgekauft. Und es gibt eine Firma von einem anderen großen Grillhersteller, der eigentlich exakt das gleiche Modell vertreibt, bloß unter einem anderen Namen. Und der Deckel sieht ein bisschen anders aus. Mein Watersmoker hatte 1, 2, 3 Stacks, glaube ich. Sind nur 2 Stacks. Und das heißt, das waren Teile, die man auf- und abnehmen konnte. Das heißt, ich konnte, wenn ich viel Fleisch zubereiten wollte oder viele Ribs oder was auch immer, konnte ich den Water Smoker ganz groß aufbauen mit allen Stacks und hatte da dann eben Platz für mehr. Und wenn ich jetzt weniger gemacht hatte, dann konnte ich einen Stack rausnehmen. Das ist so ein Mittelteil gewesen. Und den einfach verkleinern und dadurch spart man dann natürlich auch wiederum den Kohlebedarf. Ja, das ist ein ganz cooles System, dieses Stack-System und man kann sich da auch Stacks nachkaufen, wird aber halt auf einer gewissen Höhe, wird es dann problematisch, wenn man ein kleiner Mensch ist, aber dieses System macht durchaus Sinn und das hat mir auch jetzt jahrelang und ich benutze den immer noch, leider nicht mehr so oft benutze ich ihn wie früher, aber ich benutze ihn schon noch und er steht auch noch bei mir. Und der Water Smoker hat also diese Funktion, dass ich da eine riesengroße Schüssel drin habe, in die ich literweise Wasser reinfülle. Ich glaube, bei mir passen 5 Liter oder noch mehr rein, bin mir da jetzt nicht ganz sicher. Und die schafft eben den indirekten Bereich, also dass das Feuer nicht an das Gargut rankommt direkt, sondern nur die Hitze, die im Grill dann zirkuliert, an der Schüssel dran vorbei, dann wiederum oben am Deckel die Konvektionshitze erzeugt und mein Gargut eben umgibt. Und unten, wo der Feuerkorb drin ist im Water Smoker, da gebe ich dann mein Räucherholz rein und kann das Ganze dann auch noch wunderbar räuchern. Ein super System. Trotzdem würde ich, wie ich vorhin gesagt habe, auf einen Kamado-Grill umsteigen. Mein Water Smoker, den ich hatte, habe ich ja gesagt, hat dieses Stack-System und der hat auch das Stack-System so, dass ich wirklich den so umbauen könnte, dass er dann auch wie ein ganz normaler Kugelgrill funktioniert. Also hat man schon mal 2 Geräte mit dem einen. Eine super Sache. Wie gesagt, habe ich gerne genutzt. Fand ihn aber immer noch vom Verbrauch der Kohlen sehr, 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 sehr verzehrend. Also er hat extremst Kohlen geschluckt. Es war jetzt nicht ein Beinbruch, ne? Das geht schon, aber wenn man dann mal lernt, dass es mit einem anderen Gerät dann nochmal ganz, ganz anders geht, dann ist das halt doch nochmal ein Unterschied. Bei meinem Water Smoker war das so, wenn ich irgendwie einen Longjob gemacht habe, 3-2-1 Rips oder sowas, erkläre ich auch nachher noch ein bisschen was dazu. Dann muss ich da gar nichts machen. Aber wenn ich jetzt 18 Stunden Pulled Pork oder sowas mache, ich habe zum Glück noch nie einen 18-Stunden-Job beim Pulled Pork gehabt, sondern ich bin immer unten drunter weggekommen. Aber da hätte ich auch definitiv mal Kohlen nachlegen müssen. Und da ist immer dann beim Water Smoker fand ich das dann immer wieder blöd, je nachdem, was für Kohlen man Briketts man erwischt hat, wenn man mit Briketts das gemacht hat, dann gasen die immer wieder aus. Also diese ganzen Pressrückstände, die in die Kohle da mit reingedrückt werden und so weiter, die dampfen aus und das geht dann teilweise ans Fleisch. Und das fand ich dann irgendwie nie so geil. Also, was kann man dann machen? Dann kann man auf Holzkohle umsteigen, die dampft dann nicht so aus. Da hat man aber wiederum die Sache, dass die Holzkohle, wenn man keine richtig, richtig gute kauft, dass man da wiederum das Problem hat, dass man da andauernd nachlegen muss, weil die halt viel, viel schneller weggeht, die Holzkohle. Ich habe aber am Ende wirklich umgestellt auf Holzkohle, weil mir die Briketts mit dem Ausgasen, das ging mir richtig auf den Zeiger, das habe ich gar nicht mehr irgendwie haben können. Ja, ist leider Gottes wirklich so mit der Holzkohle. Da muss man echt aufpassen, was man kauft. Ich habe dann eine Zeit lang sogar die Holzkohle, als ich den Grill angefeuert habe, habe ich die Briketts nochmal eine andere Ladung oben drauf gelegt, dass sie dann auch die indirekte Hitze abkriegen und ein bisschen ausgasen können, damit es dann nicht mehr so krass ist. Was man nicht alles für Sachen macht, ne? Und da kam dann irgendwann der Gedanke auf, das muss man doch ändern können. Und das kann man auch ändern, indem man sich einen Kamado-Grill kauft. Kamado-Grills sind leider im Vergleich zu so einem Water-Smoker oder so ziemlich, ziemlich teuer. Und damals hatte ich jetzt gerade nicht so viel Geld auf der Kante, dass ich gesagt habe, ich kaufe mir jetzt großen Kamado-Grill für die haben damals, da gab es noch nicht so die Billigeier, war es nicht so leicht ranzukommen wie heute. Da lagen die dann bei 1.500 Euro oder sowas. Jetzt kriegt man welche für 500, 600, das hat sich alles ein bisschen gewandelt. Deswegen würde ich heute mir sicherlich so ein Ei, so ein Auplex-Ei nennt man das oft, würde ich mir entsprechend kaufen. Heute, mit dem Stand Wissen von heute, damals, das wäre es gewesen. Mit dem Kamado-Grill habe ich nämlich den Vorteil, dass ich den mit Holzkohle befeuere und dass der durch seine Keramik, das ist nämlich ein Keramikgrill und der hat mehrere Schichten Keramik, ist der sowas von sparsam, dass ich da wirklich mit einer Ladung Kohle, wenn ich will, über 20 Stunden oder sowas auskomme. Je nachdem, wie groß das Modell ist natürlich, ne? Aber das ist halt ein Traum, ne? Und ich habe kein Ausgasen mehr. Ich habe keine frischen Kohlen mehr, die ich nachgebe, die dann wiederum ausgasen und. Es ist das richtige Teil. Mit dem Teil kann ich extrem heiß fahren. Mit dem Teil kann ich bis auf 80 Grad wahrscheinlich runtergehen. Und also 80 Grad gehen, auf jeden Fall habe ich schon gemacht. Alles gar kein Problem. Wie habe ich es damals gelöst? Damals habe ich mir selbst einen Kamado-Grill gebaut. Auf den war ich auch sehr stolz. Den habe ich auch gerne befeuert. Das waren Blumentöpfe, mit denen ich damals gearbeitet habe. Das Bearbeiten war ein bisschen nervig, ne? So Keramik bearbeiten und Löcher reinbohren und was rausfräsen und so weiter. Ist immer recht speziell zu behandeln, muss man sehr vorsichtig sein. Aber es hat bei mir geklappt, dann habe ich mir selbst Lüftungsschlitze und so weiter gedengelt und die Bleche zugebogen und. Das Teil hat, das würde ja auch immer stehen, wäre es bei einer Scheidung nicht irgendwann entsorgt worden. Aber bis dahin lief es bei Wind, Schnee, Eis, Regen, Sturm, alles hat das Ding durchgemacht. Und gleich bei der ersten Einweihung von einem Longjob von dem Gerät bin ich ins Kino gegangen. Und dann hat es da während dem Kinofilm aber sowas von gewittert und gestürmt. Und ich kam raus und dachte mir, naja gut, jetzt hast du halt mal wieder deinen Longjob umsonst laufen lassen. Ich hatte aber auch gleichzeitig großes Vertrauen in den Grill irgendwie. Ich habe vorher habe ich dann noch über den Lüftungsschlitz, von dem ich gebaut hatte, habe ich noch was gebastelt, dass es da nicht reinregnet und so weiter. Und ich kam zurück und das Ding lief immer noch, wie ich gegangen war, also von der Hitze eingestellt. Es hat sich nicht verändert und es war sowas von genial. Und das ist ein Kamado-Grill, der der scheißt einfach auf alles. Dem ist alles egal, da kannst pusten, wie verrückt, die Keramik ist so dick, das interessiert den nicht. Ja, und der hat halt auch schöne Dichtungsringe aus Filz und so, das interessiert den nicht, was da ist. Da kann es schneien, da kann es stürmen, da kann es alles, das ist dem Ding scheißegal, es rattert durch. Und da ich mit dem Ding extrem heiß fahren kann, kann ich mit dem Pizza machen, mit dem kann ich direkt grillen, ich kann den auf 80 runterdrehen und meine Longjobs machen, ich kann auf 120, das Ding läuft und läuft und läuft. Womit man vielleicht weniger Spaß hat, ist, wenn man erstmal heiß hatte, den wieder runterzukriegen. Das dauert. Aber muss man sich halt vorher überlegen, was mache ich. Und wenn ich den gleich langsam einregel auf die 120, 110 Grad für Longjobs, ich nehme eigentlich immer 110 bei Longjobs, dann habe ich da auch kein Problem, den irgendwie wieder runterkriegen zu müssen. Also im Nachhinein, ich würde mir immer wieder einen Kamado-Grill kaufen. Ich habe jetzt einen kleinen mir gekauft, einen Mini, und zwar sogar wirklich den klassischen, der mal im Action da weit bekannt war in Internetforen und in YouTube-Foren und so weiter, war ganz lange der Kamado-Grill von Action drin. Und den habe ich mir geholt, noch so zur Abrundung von allem. Und den benutze ich auch noch regelmäßig. Und das ist immer wieder ein Spaß, mit dem Gerät zu arbeiten, weil da macht mal zwei, drei Hände Kohle rein. Und das Ding läuft und läuft und läuft und läuft. Also es ist wirklich ein Traum. Ja, dann gibt's noch die klassische Lok. Die habe ich jetzt nicht mehr geholt, denn die klassische Lok ist Arbeit und die ist viel Arbeit. Und wenn man sich so ein Gerät holt, dann muss man wissen, dass man damit arbeiten hat. Da muss ich immer wieder Feuer nachlegen. Ja, ich nehme eine Hand Feuer und gebe sie in die Sidefire-Box. Das muss man halt wissen. Außerdem, beim Anfeuern kann das sein, dass man da ziemlich viel Rauchentwicklung hat und dass die Nachbarn das vielleicht nicht unbedingt so geil finden, wenn man da so Rauchentwicklungen an den Tag legt. Und da muss man auch viel aufpassen. Also man kann bei so einer Lok viel falsch machen. Da gibt es nämlich Leute, die sagen, boah, so eine Lok, die muss richtig, richtig ne, dampfen und so, da muss richtig Rauch oben rauskommen und dann hat man am Ende ein total überräuchertes Endprodukt und so weiter. Also da muss man aufpassen, wie der Rauch oben rauskommt und sich das auch wirklich anschauen und mal drüber einlesen, was da jetzt gut ist und was da jetzt eher schlecht ist. Und ich habe das alles durch, ich weiß das auch, aber wer nicht so viel Lust hat, auf stundenlang da am Grill rumzustehen, am Anfang macht es immer noch Spaß, aber wenn man das wirklich dann regelmäßig macht, und ich habe das ja wirklich jeden Tag gemacht, ich bin von der Arbeit nach Hause gekommen und habe erstmal nach dem Einkaufen oder wenn schon eingekauft war, habe ich als allererstes mal einen Anzündkamin angeworfen, wenn ich heimkam, zwar automatisch bin durch den Garten reingegangen, habe da einen Anzündkamin erstmal angemacht und dann habe ich den durchballern lassen, habe in der Zeit Schnibbelarbeiten gemacht und bin dann wieder raus und habe dann das Essen zubereitet. Aber das ist bei einer Lok ist das nicht alles so schnell möglich und so leicht. Ne? Also ich muss erstmal ein Feuer kriegen, ich muss die Sidefirebox auf Temperatur kriegen und. Das sind Sachen, würde ich als Anfänger eigentlich immer von abraten, mir da gleich mal eine Lok hinzustellen, auch wenn es billige Lokgrills gibt inzwischen. Ich würde es, glaube ich, nicht machen. Und man kann aber auch die Sidefirebox natürlich mit Briketts befeuern, das will ich ja nicht sagen, oder. Aber, nee, mir war das nie dem Aufwand wert. Also dann lieber doch mit einem Kugelgrill einsteigen. Kugelgrill wäre da, denke ich, die richtige Lösung. Und zu guter Letzt, weil es jetzt auch sehr, sehr, sehr aktuell in Grillforen abgeht, ich bin da ja noch aktiv im Lesen, im Schreiben nicht mehr. Ich habe aufgehört, da irgendwie reinzuschreiben, weil inzwischen das alles sehr, sehr toxisch geworden ist. Aber ich lese noch recht gerne und was jetzt gerade ganz, ganz toxisch ist, ist der Pelletgrill von Aldi. Alle Leute kaufen sich den und das finde ich auch berechtigt. Warum sollte man das nicht machen, wenn man irgendwie Bock drauf hat? Aber die Leute gehen halt wieder drauf ab, wie kann man sich diesen Grill kaufen und muss man das da überall zeigen? Ja, muss man nicht nachvollziehen? Muss man nicht nachvollziehen? Muss man nicht nachvollziehen, wie dumm manchmal Menschen sein können, wenn sie anonym im Internet unterwegs sind? Pelletgrill hat natürlich den Vorteil. Der ist ganz viel Technik dahinter, jetzt nicht Technik von Minionringen oder sowas, sondern da ist wirklich viel Technik dahinter. Weiß jetzt nicht, wie der von Aldi aufgebaut ist, habe ich mir noch nicht so genau angeguckt, aber bei den meisten Pelletgrills hat man halt eine intelligente Computersteuerung hinten dran. Da gebe ich eigentlich nur noch meine Temperatur ein und dann fährt die Schnecke da drin die Pellets entsprechend immer an die Feuerstelle sozusagen, wo die verbrannt werden und dann hält das Ding automatisch, ohne dass ich noch irgendwas machen muss, die Temperatur für die gewisse Zeit und je nachdem, welche Pellets ich nehme, habe ich dann auch das Räucherergebnis. Also ich nehme irgendwie Apfelpellets, dann habe ich dann vom Apfelholz das, dann nehme ich Kirschpellets und so weiter. Ne? Man kann sich das vorstellen. Und das ist halt, deswegen nannte man das früher, ich weiß nicht, ob man es heute immer noch so sagt, aber als ich noch richtig aktiv in der Sache unterwegs war, da hat man das den Altherren-Smoker genannt, weil man halt nicht mehr viel machen muss. Also man muss nicht aufstehen, man muss sich um nichts großartig kümmern. Es ist schon bequem. Ich hätte so einen auch noch gerne gehabt, glaube ich. Aber da hat man halt wieder die Sache, es ist elektronisch gesteuert und ich brauche dann eine Außensteckdose, ich brauche eine wetterfeste Steckdose oder ich muss das überstellt haben, alles überdacht haben. Ist dann halt auch nicht so einfach. Also da muss man halt schon die Gegebenheiten für haben. Gasgrill würde ich hier in dem Cast jetzt nicht unbedingt besprechen wollen, weil ich selbst keinen habe. Ich kenne mich allerdings da auch aus, aber ich würde da jetzt erstmal das vielleicht auf einen anderen Cast verschieben, die Holzgrills. Denn wir sind jetzt schon bei 32 Minuten, merke ich. Und da habe ich ja noch ein paar andere Sachen mir hier aufgeschrieben. Deswegen würde ich die Gasgrills vielleicht noch ein bisschen vertagen. Dann habe ich vorhin die heilige Dreifaltigkeit erwähnt. Die heilige Dreifaltigkeit ist in den Staaten einmal Ribs, einmal Pulled Pork und einmal Brisket. Alles gegrillt, alles mehrmals gegrillt. Ich muss tatsächlich sagen, wenn man oft Barbecue macht, bei mir ist es so, ich macht es noch gerne, Pulled Pork, aber ich muss es nicht mehr unbedingt andauernd haben. Ich mache es gern für Leute, die sagen, ich habe das noch nie gehabt oder ich würde mal gerne oder ich stehe voll drauf, wenn du das gemacht hast, kannst du es bitte nochmal machen, dann mache ich das gerne. Aber ich mache es für mich dieses Jahr noch gar nicht. Ich habe es vorgehabt, eigentlich zu machen. Dann kam immer irgendwas wieder dazwischen. Ich bin bei Pulled Pork ein bisschen raus, weil ich es sehr, sehr viel gemacht habe und sehr, sehr viel gegessen habe. Wenn ich es mache für andere, dann esse ich auch mit, na klar. Aber es ist jetzt gerade nicht mehr sowas, wo ich mich drauf stürze. Deswegen, der Pulled Pork Hype, den gibt es oder gab es und den gibt es bestimmt immer noch. Aber wenn ihr es mal oft gemacht habt, denke ich, werdet ihr auch irgendwann von Abstand gewinnen. Wohingegen Brisket, finde ich, kann man immer wieder machen. Das wird nicht so langweilig. Und auch Ribs, finde ich, werden da nicht langweilig. Ich weiß nicht, warum es Pulled Pork ist irgendwie so gehypt. Und da kann man auch ganz viel Schlechtes kriegen. Ne? Wenn ihr an so Food Trucks geht, dann wollen die einen Arsch schon voll Geld von euch. Ja, wenn es richtig gemacht ist, steckt viel Arbeit drin. Aber so ein Foodtruck, denke ich nicht, dass der das so richtig gemacht hat, wie man das so macht mit viel Liebe. Also ich glaube, da wird euch ziemlich viel Scheiße angedreht, die irgendwie sous vide gemacht wurde. Nichts gegen sous vide, super Methode, aber ist dann halt in dem Falle nicht das, wofür ich dann unbedingt 7,50 Euro, 9 Euro, 10 Euro, keine Ahnung, für den Burger verlangen sollte. Kann man machen heutzutage, muss man aber nicht. Wenn man selbst gemacht hat und selbst zubereitet hat, dann weiß man doch, wie viel dabei auch rumkommt. Und ja, ich weiß es nicht. Ich find's Pulled Pork überschätzt. Wohingegen Ribs kann man, finde ich, immer machen. Es ist auch nicht ganz so aufwendig wie ein Pulled Pork. Obwohl ich auch ein Pulled Pork, wenn ich es inzwischen mache, mache ich es ein bisschen mit der sogenannten Texas-Krücke. Also ich bescheiße ein bisschen. Ich wickle das in Butcher-Paper ein. Und damit verkürze ich dann den Garprozess. Das ist auch so eine bekannte Sache beim Barbecue. Das kommt aus Texas, deswegen nennt man das die Texas-Crutch, die Texas-Krücke oder den Texas-Cheat gibt es auch, nennen das einige. Viele, viele verschiedene Varianten. Wenn man in Texas zu Franklin's Barbecue geht, der macht tatsächlich bei Franklin's Barbecue auch genau das. Und der sagt auch, das ist das Geheimnis, warum das Fleisch dann so saftig ist, weil er es in Butcherpaper einwickelt. Also der sitzt auch nicht mehr da oder stellt sich auch nicht mehr hin und besprüht alles mit der Sprühflasche ewig lang und so. Das, auch das gibt es, dass ich Apfelsaft dann mit der Sprühflasche drauf sprühe, um das Fleisch saftig zu halten. Bei den Ribs gibt es was zu wissen. Und zwar sollte man vorher wissen, welche Art von Ribs man sich denn erwartet. Also will ich Babybacks? Die sind wirklich kleine Rippenstränge. Die nennt man im Deutschen, wenn man die beim Metzger haben will und der keinen Plan hat von Barbecue. Es kommen ja immer mehr Metzger auf, die da viel Ahnung haben, aber es gibt immer noch welche, wie zum Beispiel bei mir. Da bin ich dann hin und habe Babyback Ribs haben wollen und er hatte keinen Plan davon. Und dann habe ich ihm dann irgendwann gesagt, dass das auch Kotelettrippchen heißt und dann habe ich die richtigen gekriegt. Und auch da solltet ihr drauf achten, wenn ihr dann da einkauft beim Barbecue, dass ihr da einen gescheiten Metzger habt, der auch ein bisschen Plan hat. Meiner war dann so nett und das fand ich dann wiederum auch ganz cool. Der hat dann gemeint, ja, sie haben ja da viel Ahnung, können sie mir dann vielleicht ein bisschen was dazu erklären? Und dann habe ich mit dem da ein bisschen drüber gesprochen, was für Schnitte es jetzt inzwischen neue gibt und so. Obwohl ich da jetzt auch kein gelernter Metzgermeister bin oder sowas, aber ich habe mir das halt angeeignet. Und angelesen, angeschaut bei YouTube und hat dem dann die Sachen da erklärt und da war der auch ziemlich dankbar für, weil er damit natürlich dann auch wiederum neue Kundschaft binden konnte und er konnte auch mich damit binden und ich habe dann immer meine Rippchen bei dem gekauft und so. Also es war, ist schon interessant. Und dann gibt es noch den St. Louis Cut. Das ist mehr aus dem Mittelbereich der Rippen rausgeschnitten. Und da habe ich dann schon größere. Das geht schon so in die Richtung Schälrippchen von der Größe. Die sind dann auch noch besonders geschnitten, dass die so, ne, also dass das, ja, wie soll man das sagen? Da wird ein ganz besonderer Schnitt nochmal gesetzt am Ende, damit es so eine besondere Form hat, wenn man die bestellt. Daran erkennt man die den St. Louis Cut. Und das sind so die zwei Sachen, da sollte man sich, gibt dann noch ein paar mehr, aber das sind so die Hauptsachen, St. Louis und Babyback, was man machen will. Die meisten machen die Babyback Ribs, weil die an den St. Louis Cut wieder ranzukommen, ist halt mehr. Ich hatte mir als allererstes, als ich Rippchen gemacht hatte, hatte ich mir St. Louis Cut bestellt und ich muss sagen, die Fleischauflage bei St. Louis und so weiter ist halt deutlich mehr. Man braucht weniger an Rippensträngen, wenn man St. Louis hat, weil sie halt auch größer sind. Und ich fand damals meine St. Louis, fand ich mit die besten, was jetzt aber auch natürlich an was anderem liegen kann. Das muss jetzt nicht an dem Cut liegen. Ich weiß nicht, was ich da irgendwie besser gemacht hatte oder nicht. In Erinnerung habe ich sie mit an die besten, die ich gemacht hatte, aber das ist Geschmackssache. Bei St. Louis ist auch noch ein bisschen mehr Fettauflage dann nochmal drauf und das kann natürlich auch mehr Geschmack nochmal abgeben, weil das zerläuft ja im Garprozess. Und insofern kann es auch daran gelegen haben. Also das sollte ich bei Ribs dann entscheiden und dann hat man bei Ribs eigentlich nur noch die Entscheidung zu treffen, mit welcher Methode man das machen möchte. Das bedeutet hier, Ganz klassisch bei Ribs, klassisch würde ich jetzt mal behaupten, ist die 3-2-1-Methode. Also ich räuchere über 3 Stunden lang, dann tue ich das Ganze über 2 Stunden lang hier in heißen Wasser dampfgaren, damit sich das Fleisch zurückzieht von den Knochen und dann man diesen Effekt des Fall of the Bone am Ende hat. Und dann nehme ich nochmal mir 1 Stunde Zeit zum Glasieren. Und das ist dann die 3-2-1-Methode. Also 3 Stunden räuchern, 3 Stunden dampfgaren, 1 Stunde glasieren. Und da gibt es dann Varianten. Und ich mache inzwischen, wenn ich so ein bisschen lazy unterwegs bin, nehme ich dann oft die 5-0-1-Variante, wo ich dann einfach 5 Stunden lang durchräuchern lasse bei 110 Grad und dann 1 Stunde lang glasiere, kann aber auch 5-0-0,5 werden, je nachdem, wie ich dann da Bock habe. Da haben die Rippchen noch ein bisschen mehr Biss. Es gibt dann auch Leute, die mögen es dann mehr, wenn sie noch ein bisschen mehr Biss haben, als wenn sie dann komplett Fall of the Bone sind. Muss man dann irgendwie so ein bisschen rausfinden. Und wie gesagt, wenn ich faul unterwegs bin, dann nehme ich 5-0-0,5 und habe damit aber auch super Ergebnisse erzielt. Das muss man sich halt vorher auch noch überlegen oder, naja, muss ich es jetzt sagen. Wir nennen es irgendwie, viele Leute in der Szene nennen es dann die Russen-Variante. Und ich habe es auch tatsächlich hier mit einigen Russen, die ich kenne und so weiter, besprochen. Die nennen das auch so, dass man eben dann die Rippchen vorkocht im Wasser und da halt auch dieses Dampfgaren letztendlich ist damit dann erzielt worden und dann die Ribs eigentlich nur noch direkt gegrillt werden, nachdem die so lange gekocht wurden. Und auch das funktioniert, das habe ich hier auch, das war noch schneller als meine Lazy-Methode, die ist richtig schnell, die Methode, kann man 20, 30 Minuten lang die Ribs kochen im kochenden Wasser und dann einfach direkt grillen, fanden meine Kinder zum Beispiel super genial und da erinnern sie sich heute noch dran, als wir das gemacht haben, weil es denen damals so geil geschmeckt hat. Und die fragen, habe ich letztens irgendwann nochmal gefragt, ob ich nochmal die Russen-Methode machen kann. Ich möchte damit keinerlei Leute diskriminieren, aber irgendwie nennt man das so in der Szene, die Russen-Methode. Ja, und wenn man das dann, wie gesagt, gemacht hat, dann hat man auch viel Spaß bei Ribs. Dann muss man sich nur noch entscheiden, welchen Rub man denn unbedingt benutzen sollte oder will. Ja, also da muss man sich dann ganz alleine entscheiden. Da gibt es ja zigtausend Gewürzmischungen draußen auf dem Markt und da soll man sich halt eine aussuchen. Pulled Pork, wie gesagt, ich habe es oft gemacht und es wird irgendwann langweilig. Bei Pulled Pork geht es darum, dass ich mir einen gut durchzogenen Schweinenacken hole und dann durch den Low-and-Slow-Prozess alles Fett und so weiter zerläuft und intramuskuläres Fett, was es hoffentlich hat, auch zerläuft und Gelatine, die da drin ist, eben sich auflöst und das Ganze extremst saftig hält und am Ende kann ich es einfach zerzupfen und habe außen, wenn ich alles richtig gemacht habe, eine schöne, schöne Kruste. Und wenn ich dann auch noch schön lackiert habe, habe ich außen eine wunderbar schmackhafte Kruste, die halt auch so schön süßlich von der Barbecue-Soße und so weiter und so fort ist. Wenn man Bilder sieht von Pulled Pork, dann sieht es oft aus, als wäre es verbrannt, deswegen nennt man das auch den Meteoriten. Dann kriegt man Bilder, wenn man in den Foren irgendwie postet, wie kannst du nur dieses verbrannte Stück Fleisch da anpreisen, bla 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 bla. Alles das haben, glaube ich, Leute schon gehört. Auch hier ist es einfach nur dummes Gewäsch. Das ist nicht verbrannt, sondern das entsteht durch die Maillard-Reaktion und so wird es dann halt ein bisschen dunkler. Ja, und auch durch das Räuchern. Aber es schmeckt kein bisschen verbrannt, wenn man es richtig gemacht hat. Wenn man es richtig gemacht hat, ist es nicht verbrannt. Beim Brisket ist es das Gleiche, nur der Cut ist anders und es ist vom Rind und nicht vom Schwein. Beim Brisket ist es jetzt ganz, ganz wichtig, was man da kauft. Man muss da auf Qualität setzen und man kann da auch nicht irgendwie versuchen, bei irgendeinem Stümpermetzger da irgendwas Gutes abzugreifen. Man muss dem wirklich bewusst machen, was man will. Und im Amerikanischen nennt man das einen Full Packer. Also wenn man wirklich ein richtiges Brisket machen will, wo alles dabei ist, dann ist das ein Full Packer. Oder man sagt dann halt, ich will Point oder ich will Flat haben. Point ist ein bisschen der dickere Teil der Rinderbrust, wo ich viel, viel Gelatineeinlagerungen und Fetteinlagerungen im Teil, in dem dicken Teil habe. Und das Flat ist eben der flachere Teil, wo das Ganze weniger ist. Wenn ich mir so eine komplette Rinderbrust kaufe, dann ist da extremst viel Fett drauf. Und da muss ich als allererstes das Fett runtertrimmen, so heißt es. Und da schneidet man echt lange, lange Zeit. Und wenn man da ein 5 Kilo Rinderbrust holt, dann hat man bestimmt 2 Kilo oder sowas, dass man Fett wegschneidet oft. Das bitte berücksichtigen, wenn man sowas kauft. Und damit ich das geilste Ergebnis erzielen kann von Saftigkeit und Geschmack, dann setze ich auf jeden Fall auf einen Full Packer. Weil da habe ich dann alles dran. Wenn ich mir nur ein Flat kaufe, kann das sein, dass das Flat irgendwann furze trocken wird, weil es einfach viel zu klein war für die lange Zeit. Und dann, habe ich da auch noch wenig Fett drin, weil ich mir irgendwie ein deutsches Produkt gekauft habe, was leider Gottes, wenn ich mir das so an so einer normalen Fleischtheke irgendwo kaufe oder beim normalen Metzger, dann nicht sehr durchzogen ist von intramuskulärem Fett, wie jetzt bei einem amerikanischen Produkt oder sowas, dann wird es halt Schuhsohle im Nachhinein. Und das muss einem auch bewusst sein. Wenn ich es richtig mache, dann ist es super durchzogen und das ganze Fett fließt dann halt eben den 19, was weiß ich, Stunden raus und macht es dann schön, schön, schön saftig hinterher. Und so ein Brisket ist das Produkt, ja, das, ich finde es so, die Königsdisziplin ist das Brisket. Man fängt so mit Ribs an, dann macht man meistens Pulled Pork und dann macht man Brisket. So, das ist eigentlich die Reihenfolge. Und muss man nicht so machen, aber so machen das halt viele, weil man dann entsprechend alle Methoden mal durch hat und dann auch seinen Grill vielleicht besser kennengelernt hat und besser steuern kann und. Und das Brisket kostet halt entsprechend ein bisschen was. Und deswegen will man ja nicht dann die Kohle verfeuern und dabei irgendwie Mist bauen. Ja, heilige Dreifaltigkeit muss man gegrillt haben. Wer die nicht gegrillt hat, der braucht gar nicht irgendwie mit über Barbecue labern so wollen oder sowas. Ich habe das alles mehrmals gegrillt und ich habe wirklich auch alle Trends, die damals rauskamen, habe ich durchprobiert und habe alle möglichen Videos nachgegrillt und. Also ich habe eigentlich alles mitgenommen, glaube ich, was das angeht. Deswegen bin ich gerade auch da in der Szene momentan ein bisschen gesättigt. Also ich verfolge die Sachen und ich sehe das und ich denke mir, ja, jetzt kommt nichts mehr Neues. Jetzt gibt es den einen Typ, der zeigt die ganze Zeit nur irgendwelche Steak-Cuts und der zeigt wieder, jetzt habe ich ein Steak vom Wagyu-Rind, jetzt habe ich ein Steak von der Rindersorte, von der alten Kuh oder sowas. Schön, aber letztendlich ist es ein Steak, was du hast und deswegen brauche ich eigentlich doch kein Video machen. Klar, er muss Videos produzieren oder so, damit er weiterhin am Ball bleibt. Aber wenn ich mir jetzt 10-mal, 20-mal irgendwie ein Steak angucke, wie er grillt, finde ich, da ist jetzt nichts Neues dabei. Und so viele neue Sachen habe ich jetzt auch nicht gesehen, was da jetzt irgendwie alles neu rumkommt. Es gibt geile neue Rezepte immer wieder, ja, aber die gehen dann halt, das hat dann nicht mehr so viel mit Barbecue oft zu tun. Wenn man halt, also so Räuchersachen und Longjob-Sachen, das ist halt hauptsächlich die heilige Dreifaltigkeit. Und das ist, weiß ich nicht, das, was mit am meisten Spaß macht, fand ich immer dieses Kontrollieren von dem Grill und diese Herausforderung des Meisterns von dem Grill. Und ja, das war das, was mir mehr und mehr da Spaß gemacht hat und deswegen ich dann auch die ganzen Grills und so weiter aufgerüstet habe. So, als letztes, und dann sind wir auch bald schon wieder bei einer Stunde angekommen, deswegen gebe ich jetzt noch ein bisschen Gas, haben wir das Räuchern. Das Räuchern ist ein Gewürz sozusagen. Man sollte das Räuchern immer als Gewürz sehen. Und da ist es natürlich wichtig, dass man nicht, wie bei anderen Dingen, da sollte man auch nicht unbedingt überwürzen, dass man überräuchert und das dann mit dem Überräucherten also überwürzt. Bedeutet, sparsam umgehen. Ja, wie gehe ich jetzt sparsam um? Ja, ich muss jetzt nicht unbedingt 3 Junks reinhauen oder sowas, sondern wenn ich, Junks sind große Holzstücke, sondern es langt erstmal einen Junk drauf zu schmeißen. Und den mal arbeiten zu lassen, diesen Chunk. Oder ich nehme erstmal nur eine Hand an Chips und schmeiß die drauf, wenn sie gewässert sind oder sowas. Und guck, wie lange die dann räuchern. Also man muss da ein bisschen rummachen, weil am Ende hat man dann vielleicht ein Stück geiles Fleisch, was wirklich gut geworden ist, aber dann leider überräuchert ist und nur noch nach Rauch schmeckt. Da kann das sein, dass die Gäste das einem um die Ohren hauen oder so. Also muss man ein bisschen aufpassen mit dem Räuchern, dass man da wirklich nicht großzügig, sondern weniger großzügig vielleicht rangeht. Und dann ist halt wichtig, welche Hölzer ich benutze. Da gibt es heutzutage ja Guides, das steht auch schon auf den Packungen drauf, das passt zu dem zu Fisch, das passt zu Geflügel, das passt zu Rind und so. Das mal ein bisschen in Betracht ziehen und durchlesen und darauf achten, ob das draufsteht. Ansonsten bin ich immer Fan gewesen von Kirsche, Apfel und Hickory, wenn ich es irgendwie intensiver haben wollte, und Whisky. Whiskyfass, Chunks und so weiter bin ich großer Fan von gewesen und kann ich auch empfehlen. Und das mache ich bei Sachen zum Beispiel, die intensiv sein sollen, wie jetzt ein Brisket oder ein Pulled Pork. Da macht man dann so eine Hickory-Sache dran oder Mesquite bei Pulled Pork. Und an alles andere habe ich meistens Apfel oder Kirsche gemacht und das war wunderbar. Auch ein Steak, was ich direkt gegrillt habe zum Beispiel, wenn ich so mal ein richtig geiles T-Bone hatte oder so, dann hat es schon gelangt, da so eine halbe Hand von Apfel- oder Kirschchips drauf zu feuern und die auch nicht zu wässern, sondern einfach nur, dass die sind ziemlich schnell verbrannt, aber haben trotzdem noch dieses Gewürz in Anführungsstrichen abgegeben, also den Rauch, und hat das ganz leicht ans Fleisch drangebracht und das fand ich immer großartig. Und das kann ich zum Beispiel mal empfehlen, so zu machen. Da hat man wirklich ein tolles Endprodukt. Aber man darf es dann halt damit nicht übertreiben und da 3, 4, 5 Hände reinfeuern, sondern wirklich mal nur eine halbe oder wenn man nicht große Hände hat, eine kleine Hand. Da kann man auch eine ganze nehmen. Ist zu empfehlen. Wirklich, wirklich, würde ich so machen. So, wie sieht's aus? Welchen Grill habt ihr? Welchen Grill nutzt ihr regelmäßig? Schreibt's mir doch auf die Facebook-Seite bei den Kommentaren. Denn B2BKR, der Talk, ist auch bei Facebook vertreten. Da könnt ihr einen Daumen nach oben gerne da lassen. Da könnt ihr kommentieren, da könnt ihr mit mir diskutieren. Ich würde mich sehr, sehr freuen. Ansonsten würde ich sagen, sagt mir doch bei Facebook, was ihr von der Barbecue-Folge gehalten habt und ob ich damit weitermachen soll. Ich wünsche euch noch alles Gute. Bleibt uns treu. Macht's gut.